ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast hat eine ganz lange und sehr erfolgreiche, vor allem Fernsehkarriere, aber auch im Kino glänzt sie immer wieder. Die Leute mögen sie wirklich sehr. Sie ist unheimlich populär und hat gerade eben mit der Susi eine richtig schöne Kultfigur geschaffen in den Eberhofer-Krimis, in dieser Endlosreihe im Kino. Natürlich Sarah Kohr und oft Ermittlerin, übrigens oft sehr unkonventionelle Ermittlerin. Und ich glaubte, sie ganz gut zu kennen. Grüße sie erstmal ganz herzlich. Lisa Maria Potter ist bei uns. Hallo, hallo.
Hallo. Hallo, ich freue mich. Vielen Dank.
Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie das Gefühl haben, da ist eine Vertrautheit da, aber es gibt eine Seite ihres Wesens und die ist unheimlich wichtig und darüber spricht sie durchaus immer mal wieder, aber jetzt kann man es alles nachlesen und versteht jetzt, was ihr die Kampfkunst bedeutet. Martial Arts heißt es ja auch international, also wirklich Kampfkunst, nicht Kampfsport. Vom Kämpfen und Lernen, so heißt ihr Buch, wo sie das beschreibt, was sich verändert hat. In ihrer Weltsicht, auch in ihrer Körperlichkeit, also was mich die Kampfkunst über das Leben lehrt, ist jetzt gerade erschienen. Also darüber können wir jetzt mal ausführlich reden.
Fand ich sehr spannend. Freue ich mich.
Denn ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss ich auch dazu geben. Und habe es dann erst jetzt beim Lesen so ein bisschen gelernt, was einiges darüber erfahren. Und es ist eben nicht eine klassische Autobiografie, sondern es ist hineingewoben. Aber im Mittelpunkt steht wirklich der Kampfsport. Warum?
Weil die Kampfkunst mein Leben wirklich sehr verändert hat, aber eben nicht nur im sportiven Sinne, sondern auch im mentalen Sinne. Und weil ich gemerkt habe, das war mir anfangs auch nicht klar, also ich wollte mich für einen Film vorbereiten, dann dachte ich als nächstes, naja, super, dann werde ich fitter. Und jetzt habe ich mal einen Sport gefunden, der mir Spaß macht und wo ich einen Ehrgeiz entwickelt habe, kannte ich auch nicht so. Und jetzt habe ich gemerkt, dass das aber auch eine Lebenseinstellung sein kann, Kampfkünstlerin zu sein. Und ich finde viele Parallelen auch zu meinem Beruf. Und deswegen, klar ist dieses Buch recht autobiografisch, aber ich versuche auch mich mit Schauspiel, mit dem Leben an sich, also diesen Dreiklang irgendwie so ein bisschen zu beschreiben und einfach eben auch Nicht-Kampfkünstler wie dich einzuladen, über gewisse Dinge nachzudenken. Also an Dingen, an denen ich auch täglich scheitere. Es ist ja kein Buch einer Meisterin, sondern einer scheiternden Schülerin, Suchenden, manchmal Findenden, Weitersuchenden, wieder Hinfallenden, so.
Lisa, kann ich dir nur irgendwie recht geben, das ist das Sympathische an diesem Buch. Also man hat ja bei solcher Art von Lektüre oft so ein schlechtes Gewissen. Nicht, wenn Leute so schreiben, ja, ich bin eine tolle Sportlerin, ich habe es geschafft, ich habe mich überwunden, ich bin eine Olympiasiegerin oder sonst was. Denkt man, du lebst falsch, du machst das alles nicht richtig, du müsstest dich mehr bewegen, muss man auch. Ja. Trotzdem, bei deinem Buch fand ich immer, man wird so mitgenommen und nimmt nur teil am Scheitern. Das war dir wirklich wichtig, glaube ich.
Sehr, ne? Gerne.
Also, uns nicht das Gefühl zu geben, dass wir alles falsch machen, aber doch Anregungen?
Ja, natürlich kann ich Anregungen geben, jetzt nach 8 Jahren intensiver Auseinandersetzung damit. Aber ich finde es schwierig. Also mir geht es da eben wie dir. Ich habe Berührungsängste vor Büchern, das muss ja gar kein Sportbuch sein, von Leuten, die selbsternannte Profis dann sind. Die sagen, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe 4 Yoga-Seminare belegt und jetzt erzähle ich dir, warum Yoga das Einzige ist, was dir hilft im Leben. Davon halte ich nicht viel. Ich glaube, dass ich jungen Schauspielern eine Menge mitgeben kann, was den Beruf angeht. Ich glaube aber auch nicht, dass ich als Schauspielerin die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich habe seit einem Jahr einen Hund, eine Freundin seit 2 Wochen, die stellt mir viele Fragen. Ich glaube, ich weiß jetzt viel über Hunde, aber ich bin keine Hundetrainerin und ich finde es viel interessanter, Menschen zu dabei zuzugucken, wie sie vielleicht mit Dingen auch in Dialog gehen, ohne unbedingt die Antwort zu kennen, als mir was aufgestülpt zu bekommen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Und das finde ich spannender und das wollte ich ein bisschen schaffen. Und wenn es gelungen ist und das Feedback kriege ich oft, dann ist es für mich eigentlich das Schönste.
Also das Hundebuch kommt vielleicht auch mal irgendwann. Ja, jetzt sind wir einmal bei der Kampfkunst. Wir reden über Kämpfen, über das Leben, über das Lernen. Das sind ja die wichtigen Themen in deinem Buch, die du immer wieder beschreibst. Und du beschreibst auch, und das finde ich ganz interessant, immer wieder die Parallelen, das hast du auch schon gesagt, zwischen Spielen und Kämpfen, ganz klar. Aber du beschreibst auch die Unterschiede. Das kann man mit deinem Leben ganz gut klar machen, weil das eine ist ja anders zu dir gekommen als das andere. Wie war das?
Die Schauspielerei war eine große Sehnsucht wohl, die Sehnsucht nach dem Spielen, die Sehnsucht in fremde Welten einzutauchen, die Sehnsucht nach Verwandlung, nach Kostümierung. Und die Kampfkunst war was mich total abgeschreckt hat und wo ich auch dachte, da bin ich auch die Falsche. das stülpe ich mir jetzt mal über für einen Film. Ich gehe da rein. Ich war auf einer klassischen Method-Schauspielschule. Ich kritisiere die Method-Arbeit, also für Laien. Das ist, wenn man sehr emotional in Figuren reingeht. Ich finde, da muss man auch vorsichtig sein. Aber erstmal bin ich bereit, meiner Figur alles zu schenken. Aber dann gehe ich zurück in mein altes Leben. Und da hatte ich eher eine Zielvorgabe. Und dann kam die Liebe. Das ist eigentlich die größte Unterscheidung dieser zwei großen Dinge in meinem Leben.
Du sagst auch so schön im Buch, also Schauspielerin wird man nicht aus Vernunft. Das hat mit Vernunft überhaupt nichts zu tun, sondern das war, wie du sagst, die irgendwie schon zugewachsen. Mit 14 bist du schon mal losgestiefelt und hast bei so einem Film mitgemacht, bei Derek, glaube ich, war das von einer Serie? Oder?
Genau, da war ich Komparsin. Also meine allererste Komparsenrolle war bei Dominik Graf tatsächlich. Ich bin gleich hoch eingestiegen als Komparsin, ja. Mein allererster Drehtag eben Die Sieger von Dominik Graf, witzigerweise mit Herbert Knaup in der Hauptrolle. Und da durfte ich ein Stück Torte auf einen Teller tun, 40 Mal, unscharf im Hintergrund. Das war mein Einstieg.
Aber es hat dich so beeindruckt, das hat dich auch nicht abgeschreckt. Du wolltest das wirklich unbedingt werden. Und es ist jetzt auch nicht angelegt in deiner Familie unbedingt. Die Mutter ist Ärztin, Vater ist Psychologe, glaube ich. Also es kam, woher denn?
Ich kann es so genau nicht sagen. Also meine Mutmaßung ist, wenn ich meine Kindheit mir angucke, wenn ich mir überlege, was in der antiautoritären Erziehung meiner Eltern eine große Wichtigkeit hatte, war das Fördern von Kreativität. Nichts war meiner Mutter mehr suspekt als Eltern, die permanent auf ihr Kind einwirken und Kreativität stören. Meine Eltern haben extrem kreative Prozesse gefördert. Und den Salat haben sie dann gehabt, ein paar Jahre später, dass ich dann einen kreativen Beruf machen wollte. Also wenn ich zum Beispiel es gab ja damals schon diese Schleichfiguren, und wenn ich da was aufgebaut habe und in fremden Welten war oder mit den Tüchern durch die afrikanische Sahara galoppiert bin mit imaginären, keine Ahnung, Pferden oder Kamelen, ich weiß es nicht, dann sind meine Eltern durch die Wohnung geschlichen, um mich nicht zu stören, um mich in meiner Fantasie nicht zu unterbrechen. Und ich schätze mal, dass es dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, dass das sowas wahnsinnig Schönes ist. Und das ist mir auch tatsächlich geblieben. Also ich bin davon überzeugt, wenn man vernünftig ist und Sicherheit liebt oder Struktur liebt oder dass man den Beruf nicht wählen sollte. Und der wird auch sicher jetzt mit den Jahren nicht einfacher. Aber er ist für mich trotzdem die größte Erfüllung, weil ganz viele Sehnsüchte erfüllt werden von mir.
Also du bist natürlich wirklich auch sehr präsent, muss man dazu sagen. Du gehörst eben zu der Spitze. Darunter ist wahnsinnig viel, dann eben auch Elend und
absolut, Arbeitslosigkeit. Absolut, wollte ich gerade sagen.
Lange Zeiten, wo überhaupt nichts passiert. Und trotzdem beschreibst du ja auch im Buch, dass du die Ängste auch kennst. Also du hast zwei Kinder, dein Mann ist TV-Produzent. Also auch jetzt nicht so ein super, super sicherer Job, kann man schon sagen. Also immer mit Risiko verbunden. Wie gehst du denn mit diesen Zweifeln dann noch um und mit den Ängsten? Das passiert ja manchmal so zwischen zwei Projekten. Man hat plötzlich mal gar nichts zu tun und denkt sich, ich bin jetzt raus, oder was?
Absolut. Also das letzte Mal hatte ich das, das kennen alle Freiberufler oder unständig Beschäftigte, als Corona kam. Ja. Wir waren mitten in der Produktion, die Produktion wurde unterbrochen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei mir war es so, dass ich dachte, wer weiß, vielleicht arbeiten wir alle in einem Jahr erst wieder. Ja. Es war ja gar nicht klar, was diese Zeit bringt. Und dann bekam ich ein Hörbuchangebot. Mitten im wirklichen Lockdown gab es so eine, warum auch immer, ich weiß nicht mehr, durften Hörbücher gemacht werden im Studio unter extremsten Sicherheitsvorkehrungen. Und dann bin ich durch diese Lockdown-Stadt immer nach Kreuzberg in ein Studio und habe ein Hörbuch gemacht, weil ich dachte, wer weiß, wann ich wieder Geld verdiene. Wer weiß. Ich kenne das schon. Oder als 20-Jährige Miete nicht zahlen können, Eltern anrufen. Oder jetzt auch. Wer weiß, was 2026 ist. Keiner kann es mir garantieren. Ich habe keinen festen Vertrag. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Und ich mag es auch. Ich mag es, dass ich heute bei dir sitze. Der Tag ist so. Der Tag morgen ist anders. Am Mittwoch fahre ich nach Hamburg zur Leseprobe. Donnerstag habe ich Stuntprobe. Dann habe ich ein Telefonat über ein ganz anderes Projekt. Jeder Tag ist anders. Ich liebe das, aber für manche ist es die Hölle und das kann ich auch verstehen.
Also auch darüber schreibst du natürlich, über diese Unsicherheiten, aber du schreibst auch darüber, und damit sind wir jetzt mal wieder beim Kampfsport oder Kampfkunst, nämlich, dass dir das dann schon hilft. Also deine innere Mitte zu finden, das ist ja weniger jetzt nur Training, klar, auch eine körperliche Seite, aber ganz offensichtlich hat es eine mental stärkende Wirkung, die ich mir schwer vorstellen kann, aber du hast es ja erlebt.
Ich habe es erlebt, weil klar ist es so, also jetzt musst du dir ja vorstellen, nicht nur, dass ich etwas mache, was ich noch nie gemacht habe, sondern auch in einem Alter, wo man sagt, oh, ganz schön spät, so mit Ende 30, ne? Wo man sich denkt, okay, geht das überhaupt noch? Kann ich überhaupt mein Glas wieder leer machen und sagen, ich gehe wirklich mit nichts als Schülerin in eine Situation? Und ich habe das oft hinterfragt und ich tue es auch oft noch, wenn ich neue Sachen lerne, dass ich mir denke, meine Güte, es wäre so viel einfacher, auf der Couch zu liegen und nicht sich dem wieder auszusetzen. Ich finde, es ist total anstrengend, nichts zu können und den inneren Schweinehund zu überwinden und auch dieses Gefühl von Scham, dass man sich dumm anstellt und so. Das habe ich wirklich alles durchgemacht. Aber was dann so interessant ist, ist, dass es einen auf eine Art wieder, also dass es einen jung hält. Und es ist ja egal, was man macht, ob man nochmal stricken lernt oder ob man zum Chor geht. Also
Sprache lernen, finde ich.
Eine Sprache, genau. Machen ja auch viele nochmal, dass man nochmal eine Sprache lernt, weil man den Geist nochmal ganz anders öffnet. Und ich glaube, alle die jetzt zuhören und sagen, es muss ja gar kein Sport sein, sondern es ist eben eine Sprache, wie du sagst, oder es ist der Chor in der Volkshochschule oder so. Ich glaube, die wissen, wovon ich rede, dass man, abgesehen davon, dass man nochmal vielleicht ein anderes Gefühl von Gemeinschaft erlebt. Ja, ich habe auch Menschen kennengelernt, die mich sehr interessieren, die noch mal außerhalb meines schauspielerischen Umfelds sind. Ich finde es spannend, Biografien zuzuhören. Also meinem Trainer in München zum Beispiel, der eine unfassbare Lebensgeschichte hat und der jetzt ein erfolgreicher Kickbox-Trainer ist, ehemaliger Weltmeister. Wo ich sage, Mann, ey, der hat auch, was ist sein Geheimnis gewesen? Er hat einfach nie aufgegeben. Und das finde ich so bemerkenswert. Und das kann einem ganz viel Kraft geben. Zudem, dass man zum Training geht und in irgendwas besser wird. Aber das finde ich schon eigentlich ein schönes Learning, wie man so neudeutsch sagt, weil ich das so, ich mag ja diese Begriffe nicht, aber es ist ja heute alles ein Learning. Und das war mein Learning.
Und das ganz wichtige Learning war wirklich diese Erkenntnis, nicht aufgeben, immer weitermachen.
Ja.
Und dabei reden wir auch gleich weiter. Vom Kämpfen und Lernen ist das Buch von Lisa Maria Potthoff, die genau beschreibt, wie sie eben zum Kampfsport, zur Kampfkunst, ich vermenge das immer so, wir müssen das nochmal klären, glaube ich, gekommen ist. Sie hat viele erfolgreiche Filme gemacht, nicht zuletzt die Eberhofer-Reihe, die ja auch eine Kinoreihe ist, nicht zu vergessen. Mhm. Also diese wunderbaren, sehr lustigen, sehr skurrilen Filme nach den Romanen von Rita Falk. Sie hat viele Preise gewonnen, aber ganz wichtig, darunter auch zweimal den deutschen Stuntpreis. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, muss ich dazu sagen. Also du machst deine Stunts eben wirklich fast immer allein. Gibt es ein paar Ausnahmen, auch verletzungsbedingt manchmal.
Ja.
Aber im Prinzip machst du das immer allein. Muss das eigentlich sein? Versicherungstechnisch ja schon mal ein Albtraum für die Produktion, glaube ich.
Das müsstest du die Produktion fragen. Jetzt war es natürlich doof, weil ich mich wirklich mal heftiger verletzt habe und das auch Konsequenzen hatte. Allerdings ist es wie oft im Leben, ne? Du hast mir erzählt, dass deine Frau stark gestürzt ist. Das sind immer die Momente, wo man denkt, na, da ja nun nicht. Und genau da passiert es. Bei den komplizierten Sachen oft gar nicht, sondern es sind dann manchmal die banalen Sachen. Es muss nicht sein, dass man alles dann selber macht oder es ist jetzt auch, es soll auch keine Ego-Nummer werden und sollte es nie. Aber was unser Konzept war und weswegen wir das nach wie vor auch so verfolgen, ist, dass man näher an einer Figur dranbleiben kann, wenn man weniger dubelt. Also die Physis einer Sarah Kaur, die ermittelt, kann man anders zeigen, wenn sie wirklich in Verbindung mit meinem Gesicht ist. Also wenn man wirklich sieht, da ist diese Frau, die geht in einen Konflikt rein. Und viel zu dubeln heißt, weniger Nähe zu einer Szene entwickeln zu können. Also jetzt zum Beispiel ist gerade mein Problem, ich kann noch nicht so gut rennen. Auch nach einem Jahr, also ich hatte vor einem Jahr, Kreuzband- und Meniskusriss und Operation. Und ich kann schon ganz gut kämpfen, ich kann auch nicht gut rennen, insbesondere Sprints. Jetzt habe ich eine längere Rennsequenz. Wenn wir mich nur von hinten zeigen, hat man nicht als Zuschauer nicht so eine Verbindung zu der Figur, die man sieht. Und das ist immer eine Abwägungssache.
Also gerade bei der Sarah Kaur, ist ein Thriller, betonst du immer. Also keine Kriminalserie, sondern ein Thriller. Ist ein Unterschied, weil die Figur doch wichtiger ist und auf sich allein gestellt ist, die Ermittlerin?
Krimi ist ja gerne mal innerhalb der ersten 5 Minuten gibt es irgendwo eine Leiche und dann kommt die ermittelnde Person und sagt, da hatte ihr Mann Feinde zu einem Verdächtigen oder zu der Frau des Opfers oder wo waren sie gestern zwischen 18 und 21 Uhr und dann wird dieser Fall aufgedröselt und der Thriller ist mehr handlungsgetrieben. Also die Hauptfigur, in unserem Fall Sarah Kaur, ist die einzige, die diesen Fall lösen kann. Sie begibt sich in Gefahr. Sie setzt ihr Leben aufs Spiel. Und es ist nicht zwangsläufig eine Ermittlung eines Todesfalls, sondern es kann eine Bedrohungslage sein, eine Terrorlage. Das ist eher so das Genre des Thrillers, was ich gerne betone, oder ich möchte da gar nicht so drauf rumreiten. Aber wir haben sehr viele Krimis in Deutschland. Und als wir überlegt haben, oder das ZDF überlegt hatte, eine Reihe draus zu machen, ist immer die Frage, wo ist dann unser Alleinstellungsmerkmal? Wollen wir einfach nur eine neue Ermittlerin oder wollen wir eine kleine Nische finden, die es interessant macht für den Zuschauer? Und dass wir das, also dass wir viele so begeisterte Fans haben, das ist total schön. Das freut mich. Auch viele Frauen tatsächlich.
Ja. Na, weil du, glaube ich, schon darauf Wert legst, immer zu betonen, es ist eine Heldinnengeschichte, eine Heldinnenreise ja auch, die wir antreten mit ihr. Jedes Mal neu, seit 2014 übrigens auch schon sehr lange. Und dass du eben mit dieser Figur so viel anfangen kannst, hat auch damit zu tun, dass du ganz offenbar auch bei anderen Figuren sehr körperlich erstmal rangehst. Dann sind wir wieder jetzt bei deinem großen Hobby, nämlich auch bei die Susi in Bayern. Das ist eine ganz andere Figur und die zieht sich ein bisschen komisch an und ist so ein liebenswertes Provinzei. Und trotzdem ist dir wichtig zu wissen, wie steht die, wie geht die, was für ein Verhältnis hat sie zu ihrem Körper?
Ja, ich meine, das ist ein ganz großer Teil der schauspielerischen Arbeit. Also wenn man auf die Schauspielschule geht, ich denke, egal welche, ist ganz viel, wie ist mein Körper in Verbindung zu dem Raum, in Verbindung zu meinem Gegenüber, wo ist mein Schwerpunkt, wie schnell oder langsam bin ich in Bewegung. Und das finde ich sehr spannend, sich darüber die Figuren zu erarbeiten. Das ist, finde ich, für mich die Parallele auch zwischen Schauspiel und Kampf. Also du und ich jetzt hier, wir sind in einem gesprächstechnisch oder in einem Flow ein Gespräch betreffen. Also wir tauschen uns aus und entweder wir merken, dass wir miteinander abheben und uns über Frage und Antwort, dass wir uns beide was geben. Oder das passiert im Kampf, indem ich zwar gegen jemanden kämpfe, aber trotzdem Energien austausche. Also Aikido zum Beispiel ist ja auch eine Kampfkunstart, aber geht ganz viel über Energieaufnahme und Abgabe. Oder ist es Schauspiel, wo mein Gegenüber mir Emotionen sendet und ich sie zurückgebe? Es ist im Leben ganz oft ein Energieaustausch und das finde ich sehr spannend und das finde ich die große Parallelität zwischen Kampfkunst, Schauspiel und überhaupt generell im Leben, allem.
Ja. Kommunikation im Leben.
Ja, Kommunikation, also, genau.
Du sagst auch, Kampf, Kunst ist Tanz, ist Choreografie im gewissen Sinne. Das ist zum Beispiel der Punkt, der mir ganz schwer fällt, mir das vorzustellen, weil ich kämpfe ja gegen jemanden. Also auch beim Boxen zum Beispiel, kann man ja vielleicht ein bisschen vergleichen. Da gibt es ja auch den Respekt vorm Gegner, da hat man bestimmte Regeln einzuhalten und trotzdem ist es ja ein Kampf, das ist mein Gegner. Ich will auch gewinnen, möglicherweise. Ja. Das schränkt für mich dann schon um vielleicht die Möglichkeit des tänzerischen Austauschs irgendwie ein.
Ja, das verstehe ich total. Also es gibt deswegen, du hattest das eben schon angedeutet, dass man immer so im Deutschen so hin und her springt zwischen Kampfsport und Kampfkunst. Ja. Also Kampfsport, deswegen hat mein Trainer mich immer dazu animiert zu sagen Kampfkunst, weil es geht uns wie erstmal im Training nicht um den Kampfsport, also um das Kompetitive. Ich gehe nicht in den Ring und will in drei Runden einen Gegner vernichten. Das ist der sportive Aspekt. Da gibt es Meisterschaften und Wettbewerbe. Die Kampfkunst per se ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem inneren Schweinehund, mit Werten und mit einer Präzision in der Bewegung. Also Kung Fu zum Beispiel heißt ins Deutsche übersetzt eine durch harte Arbeit erlernte Kunstfertigkeit. Im Grunde kann das alles Mögliche sein. Und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Faden verloren.
Aber es ist gut, dass du das jetzt übersetzt, weil genau an die Stelle wollte ich auch nochmal kommen. Weil ich auch nicht verstanden habe, also du beschreibst ja ganz verschiedene Möglichkeiten, Kampfkunst zu betreiben. Mhm. Kung Fu ist die Krone, habe ich jetzt auch bei dir gelernt. Wusste ich bis dahin nicht.
Ja, ich finde es unfassbar schöne Kampfkunstrichtung. Mhm. Ja.
Aber ich dachte eben, man legt sich dann irgendwann fest und sagt, ich bin eine Kung Fu-Kämpferin oder so. Aber du betreibst ja ganz verschiedene Möglichkeiten des Kampfes.
Klar, es gibt Kung-Fu-Schulen, es gibt Karate-Schulen. Also meine kleine Tochter geht zum Beispiel in eine klassische Karate-Schule. Da gibt es dann ja auch nochmal Strömungen. Dann gibt es dieses Karate, jenes Karate, blablabla. Aber wir trainieren Mixed Martial Arts. Das kommt jetzt immer mehr, auch in Deutschland. Also wird immer populärer in den USA. Es ist schon ein riesen Markt. Also die UFC wie diese Mixed Martial Arts Kämpfe, das ist ja mehr als Fußball-Bundesliga so von den, ich glaube, von den Zuschauerzahlen und auch von den Geldern, die da fließen und was weiß ich. Aber im Grunde ist es Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkünste. Das heißt, wir trainieren ein bisschen Taekwondo, das sind so geschnappte Kicks viel. Dann gibt es aber im Thai-Boxen, das sind eher so reingelehnte Kicks, das ist sehr brutal, da kämpft man mit Ellbogen. Also für mich ist es sinnvoll, als Schauspielerin, die viel Stunts macht, natürlich breit aufgestellt zu sein. Nicht nur Karate zu machen oder nicht nur Kung-Fu, sondern in alles, sag ich mal, hineinzuschnuppern. Das macht mich dann also ich bin überhaupt keine gute Kung-Fu-Sachverständige, sage ich mal, weil ich ein bisschen Kung-Fu mache, ein bisschen Taekwondo. Das ist so ein bisschen von allem, dann bist du in keinem richtig gut. Das ist die Scheiße, aber so ist es. Ja.
Du gehst auch nicht in Wettkämpfe, wenn ich es richtig verstehe.
Nein,
es
nein.
Ist das Training. Also hier kann man wirklich sagen, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel, so muss ich es auch sehen. Und dieser Weg ist steinig genug. Also was wir schon machen, sind Sparringrunden und mal wir machen, das nennt man Play-Sparring. Also wir machen wenig mit Kopfschutz. Also es geht wirklich darum, Treffer zu setzen, aber auch seine Bewegungen zu kontrollieren. Ja, es geht nicht darum, den anderen kaputt zu schlagen, sondern es geht zu gucken, wo finde ich eine Lücke, wo komme ich rein, wie erlebe ich den anderen? Und das meine ich mit Flow und mit Tanzen, um auf deine Frage zurückzukommen. Das ist schon spannend, auch obwohl man gegeneinander kämpft, zu gucken, wo steht denn der andere und mit welcher Energie kommt er auf mich zu und wie kann ich die Energie aufnehmen und dann natürlich gegen ihn verwenden im kompetitiven Charakter. Aber ja, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen?
Also ich muss zugeben, Lisa, als du mich jetzt so bei deinen Schilderungen gemustert hast und so geguckt hast, wo sind die verwundbaren Stellen, hatte ich das Gefühl, ich bin der einzige verwundbare Stelle.
Nein.
Weil du da so genau hingeschaut hast, wo kann ich da reingehen. Also es war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Es gibt auch noch viel zu bereden. Auch vor allem, das haben wir noch gar nicht besprochen, das Verhältnis von Meister und von Schüler.
Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden über die Kampfkunst. Du hast das ja schon sehr genau beschrieben. Also auch den Unterschied Kampfkunst, Kampfsport. Und mich hat sehr beeindruckt, das eine habe ich ja schon gesagt, die Bandbreite, was du da alles machst. Mhm. Zum anderen habe ich auch schon angedeutet, das Verhältnis von Meister und von Schüler, Schülerin. Mhm. Denn da gibt es ja dann auch mehrere Leute. Logischerweise, weil du verschiedene Sachen machst, hast du jetzt nicht den einen Trainer, nicht den einen Meister. Wie ist das Verhältnis? Dann gibt es da auch eine Konkurrenz vielleicht? Oder sagt der eine, na, beim Kung-Fu bist du aber eigentlich besser als woanders?
Also mein Meister, mein enger Trainer, dem ich sehr viel verdanke, Ichi, über den ich auch viel im Buch schreibe, sagt, eigentlich ein kluger Meister hat kein Problem damit, dass du auch zu anderen Meistern gehst, weil jeder ist ja auch nur Mensch und gibt seine persönliche Perspektive mit und eigentlich ein kluger Schüler guckt, wo kann ich mir was holen. Also in München zum Beispiel, wenn ich mit Johnny und Mike Keter trainiere, das sind meine Trainer in München, die haben wieder eine ganz andere kampfkünstlerische Biografie als Itchy. Und da lerne ich nochmal was ganz anderes. Ich lerne übrigens auch, und das hat mich anfangs irrsinnig verwirrt, ist aber natürlich ein mega tolles Training. Ich lerne auch, mich anders einzustellen. Also wenn ich nach 3 Monaten Training in München zurückkomme nach Berlin und mit Itchy trainiere, bin ich erstmal verwirrt gewesen, weil ganz anders mit mir kommuniziert wird, weil andere Dinge erfordert sind, wird vielleicht beim einen oder beim anderen mehr Wert auf reine Kondition gelegt oder auf klassische Thai-Kicks und weniger was auch immer. Und das macht dich auch im Kopf, also das ist ja im Grunde auch Mentaltraining, macht es dich offener. Das heißt, du kannst dich schneller auf Situationen einstellen. Es ist ja wie im Studium oder auch in anderen Berufen so, ja, wenn ich viele Lehrer habe, ich kenne das auch noch aus der Schauspielschulzeit, ein großer Mentor von mir war Burkhard Kosminski, der ist jetzt in Stuttgart Intendant, wobei ich jetzt weiß ich gar nicht, ich hoffe, er ist noch in Stuttgart Intendant. Und dem verdanke ich ganz viel. Der hat mich total gefördert und der hatte eine sehr eigene Art, mit mir zu arbeiten. Und da konnte ich sehr viel profitieren. Es war aber auch interessant im Spannungsfeld zu anderen Regisseuren. Also wie kann ich mich schnell auf verschiedene Menschen einstellen? Und das ist im Grunde, wenn man klug ist, in jedem Bereich so. Hobby wie Beruf, Partnerschaft also, vielleicht auch.
Unbedingt. Wir müssen unbedingt jetzt an der Stelle aber wirklich mal einen biografischen Einschub machen, weil Es ist verwirrend. Du bist so verbunden mit Bayern. Also ja. Wer dich kennt, weiß natürlich auch, dass du dich da sehr wohlfühlst. Und diese wunderbaren Eberhofer-Krimis, die sind ja so beliebt. Die Leute fahren ja zu den Drehorten inzwischen. Besucher, das Ansehen. Da bist du aber auch zu Hause tatsächlich. Du bist aufgewachsen in Bayern, aber in Berlin geboren und lebst jetzt auch seit 1999 wieder in Berlin. Also wie geht das jetzt bitte schön zusammen?
Ja, also es ist tatsächlich immer noch so, dass gerade Münchner, die mir in Berlin begegnen, sagen, ach witzig, was machst denn du in Berlin? Ich sage, also seit, ich glaube, 26 Jahren bin ich in Berlin, aber viele verorten mich wirklich nach München. Fair enough. Es ist das bayerische Idiom ist mir sehr nah, deswegen ist es selbstverständlich, aber ich bin wirklich als junge Schauspielerin nach Berlin gekommen, weil ich einfach, ja, München ist klein, München ist eine tolle Stadt, aber fühlt sich irgendwann eng an mit Anfang 20, wenn man denkt, man will noch mal raus. Und da war Berlin einfach als deutsche Metropole das, wo ich dachte, okay, ich bin da geboren und ich möchte dahin. Und dann bin ich hängen geblieben. München liebend, also aber hier ist jetzt mein Zuhause. Und hier habe ich zwei Kinder und meine Mutter ist ja aus dem Osten, mein Vater ist aus dem Westen. Also ich habe ja auch so diese Ost-West-Biografie. Ich lebe jetzt in einem Ostberliner Bezirk und mag das, dass in mir so verschiedene Einflüsse sind. Ja.
Aber du bist in Berlin geboren, aber ganz früh dann nach München.
Ja, ganz früh, ich war anderthalb oder so. Ja.
Also zählt das erstmal jetzt nicht sozusagen ab. Aber es ist interessant, dass deine Mutter auch erwähnt war. Ich fand auch ihre Geschichte berührend in deinem Buch. Die ist ja offenbar auch ein wichtiges Vorbild, so glaube ich geradezu, für dich, dass sie eben vor dem Mauerbau sind sie rübergegangen in den Westen. Ja. Und da wurde sie anfangs auch gar nicht so gut angesehen. Nicht? Mhm. Dann hatte sie auch ein Kind, dann wollte sie unbedingt arbeiten, ist Ärztin geworden. Also ein Thema des Buches ist ja Mut, den man auch durch so einen Kampf sportlich gewinnt. Und offenbar hat sie dir das auch vorgelebt. Mach, was du machen willst.
Ja, sie hat es mir vorgelebt. Sie hat, ich habe aber auch ihren Zweifel mitbekommen und ihre Zerrissenheit, die mich gerade jetzt selber Mutter sein sehr berührt hat. Also sie kam eben aus dem Osten, ich glaube als 16-jährige Flüchtlingsmädchen in Flüchtlingsheim. Ich glaube in Mannheim sind sie in einer Flüchtlingsunterkunft gewesen. Und dann wurden sie in Baden-Württemberg angesiedelt, also meine Großeltern mit meiner Mutter. Tragische Geschichte, 7 Kinder, ein paar sind im Osten geblieben, haben gesagt, naja, wir studieren erstmal zu Ende, wir sehen uns dann. Und dann war es erst 1989 oder 1988 hat meine Tante erst einen Ausreiseantrag dann genehmigt gekriegt, also 28 Jahre später. Und sie kam dann hat mich dann bekommen in Berlin als Studierende und kam mit dem kleinen anderthalbjährigen Kind ins katholische Bayern und musste das zweite Staatsexamen machen. Und im katholischen Bayern war das 1980 nicht so angesehen, dass eine Mutter arbeiten geht und das Kind den ganzen Tag betreut wird. Und das hat sie sehr, sehr schwer getroffen, dass sie dem bayerischen konservativen Bild nicht entspricht. Und es ist so witzig, weil das so lange her ist und wir aber heute ja immer noch an so Fragen uns abarbeiten. Also was ist das richtige Leben, wie wir leben dürfen? Und ja, damit befasse ich mich in dem Buch und auch, also ist für mich auch immer wieder Thema. Also was ist mein Leben und wofür, also was finde ich für mich das Richtige, aber wie kann ich andere auch andere Entscheidungen treffen, eben anders zu leben, ohne zu urteilen. Mhm. Und das in heutigen Zeiten, also jetzt sind wir ja politisch auch gerade in angespannten Zeiten, das geht mir so ein bisschen verloren, dass man sagt, okay, ich habe mich für dieses Leben entschieden, ich habe diese politische Gesinnung, ich ziehe meine Kinder so und so groß, ich habe diese beruflichen Entscheidungen getroffen. Und es ist aber auch okay, dass andere anders denken und trotzdem zerfleischen wir uns nicht so.
Aber inwieweit hat dir denn dabei der Kampfsport, jetzt habe ich wieder Sport gesagt.
Ganz egal, das machen ganz viele, übrigens auch Kampfsportler und Kampfkünstler. Ja.
Also inwieweit hat dir das dabei geholfen? Weil du beschreibst irgendwann auch mal so schön, dass du ja, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, gar nicht so eine Draufgängerin bist und auch gerne wirklich auf dem Sofa liegst und was liest.
Ja.
Dann diesen Mut zu haben, immer wieder loszugehen. Bei dir ist es offenbar, vielleicht wie bei deiner Mutter damals, so ein Gefühl, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, dann geht's ja sowieso nur noch nach vorne, habe ich nur noch eine Richtung.
Also das habe ich extrem. Also wenn ich habe das Gefühl, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, mit dem Rücken zur Wand stehe, dann entwickle ich ganz schön viel Mut. Ist ganz lustig. Wo ich davor viel mehr mit mir kämpfe, aber dann ist die Situation anscheinend für mich so klar, dass ich dann so einen Überlebenswillen entwickle. Also was bei mir, was was ich festgestellt habe und witzigerweise eben recht spät, ist es schon für mich ganz gut. Also wenn man sagt, man hat einen Lehrer oder einen Meister, und ich erinnere mich schon, dass das auch in der Schauspielschule so war mit meinem Schauspiellehrer, der mich sehr gefördert hat, dass ich dem Meister und dem Lehrer, und das ist jetzt vielleicht eine schwierige Formulierung, aber gefallen möchte. Also ich verliere mich in einer Gruppenstunde, 30 Leute beim Yoga, ich setze mich ganz hinten hin und denke mir, naja, also wenn ich den nach unten gerichteten Hund nicht ganz so genau mache und mich zwischendrin ablege, ich gehe mal nach hinten. So ist mein Typus. Aber dieses 1:1 Training oder dieses, dass jemand mir seine Zeit schenkt und ich wirklich sage, wir arbeiten konkret daran, also ein bisschen das Leistungs- und Ehrgeizprinzip, wenn man mich darüber kriegt, jemand, also dann stehe ich, also dann bin ich preußisch, sag ich mal. Ne? Dann kommt so meine Mutter in mir raus und mein Vater übrigens auch. Ich möchte jetzt gar nicht meinen Vater immer so vernachlässigen. Wo man sagt, okay, dann bin ich pünktlich, dann bin ich da und dann der schenkt mir seine Zeit und deswegen muss ich es wert sein. Und diese Erkenntnis hat mich sportlich weitergebracht als jemals zuvor.
Lisa Maria Potthoff vom Kämpfen und vom Lernen, das ist ihr Buch, darüber hat sie geschrieben, darüber denkt sie viel nach und bei mir war natürlich vielleicht auch wieder dumm, aber so der allererste Gedanke, da geht jemand hin, da macht jemand Kampfkunst, da lernt jemand sich eben auch im Kampf zu bewähren, ob das nämlich auch eine Form von Selbstverteidigung ist. Also ob du jetzt doch vielleicht anders auch nachts durch die Straßen läufst mit dem Gefühl, mir kann jetzt erstmal so schnell nichts passieren oder ich weiß mich zu wehren.
Das ist interessant und toll, dass du es nochmal ansprichst, weil waren wir im Gespräch irgendwo, wo ich dachte, dazu möchte ich noch sagen, dass für mich die interessanteste Erkenntnis war, weil kämpfen, sich messen, gewinnen wollen. Also den meisten Menschen, denen ich begegnet bin in der Kampfkunst, die sind extrem friedfertig. Gar keine, ich gehe mal hier über den Alexanderplatz und wer will sich eine fangen, so ungefähr, ich übertreibe jetzt mal, sondern eher Konflikte vermeidend. Und mein Trainer, also Ichi, sagt immer wieder, eigentlich geht es darum, in der Kampfkunst, wenn man sie genau nimmt, zu sagen, wie kann ich deeskalieren? Also wenn man jetzt nicht um die Ringsituation geht, dass ich in einer Wettkampfsituation bin, dann wäre es ja albern. Da geht es ja darum, sich zu messen. Aber in einer realen Konfliktsituation ist es klug, in diesen Konflikt zu gehen. Also zum Beispiel Mathis Landwehr, mit dem ich viel trainiere. Ich meine, mit dem möchte man sich nicht anlegen. Und er hatte auch mehrere Situationen schon, wo er dachte, es kommt auf eine Auseinandersetzung. Aber will ich das wirklich? Ich bin jetzt in der Position, ich kann die klügere Entscheidung fällen. Und das finde ich, wenn ich körperlich überlegen bin, eine ganz tolle Einstellung zur Kampfkunst. Eigentlich, wie kann ich es vermeiden, dass es eskaliert? Das kann auch der Kampf sein. Und als Frau, klar, Selbstverteidigung. Ich denke, ich bin jetzt besser aufgestellt als vor 10 Jahren. Also ich kann mich sicher besser verteidigen. Allein schon deswegen, dass ich mit dem Schockmoment besser umgehen könnte, dass jemand auf mich zukommt und man als Laie erstmal irrsinnig paralysiert ist. Also wir Frauen gerade, ich hatte die Situation leider auch gestern mit meiner Tochter, die mir erzählte, sie war in der S-Bahn und ein Mann setzte sich ihr gegenüber und hat sie sehr unschön angestarrt. Und was auch bei ihr passiert ist, ist, sie erstarrt. Und das ist eigentlich der erste Moment der Selbstverteidigung, dass man den Moment möglichst überwinden kann, weil das ist das Pfund des anderen und das ist die Macht des anderen. Das finde ich gar nicht einfach, aber die Kampfkunst hilft mir zu analysieren, was ist jetzt für mich der richtige Weg.
Raus aus dem Schock, das ist so ein Grundsatz, den man im Buch immer wieder findet, weil ich auch denke, das ist der erste Schritt dann eben. Also raus aus dem Schock, sich wehren. Und da beschreibst du zum Beispiel auch eine ganz unangenehme Erfahrung als sehr junge Schauspielerin am Theater, wo dich da jemand also wirklich das, verbal missbraucht hat, so muss man es ja schon sagen, und auch natürlich diskriminiert hat. Also eine ganz schlimme MeToo-Erfahrung, würden wir heute dazu sagen. Da frage ich mich dann auch, da bist du aber auch schon auch so kompromisslos und hast anders als andere dann immer auch keine Angst gehabt und hast gesagt, nee, ich opfere meine Karriere gern dafür, jetzt hier auch Nein zu sagen. Es ist mir egal, was du mir androhst.
Es war am Ende diese Rücken-zur-Wand-Situation, dass ich dann immer wieder merke, ich komme im Leben in Situationen, wo ich mir denke, okay, dann ist es jetzt scheißegal. Mhm. Wenn du mich kaputt machen willst, dann mach mich kaputt. Aber da über diese Grenze kann ich nicht gehen. Ich werde nicht meinen Körper verkaufen für eine Rolle. Bis dahin war es aber ein Horror. Also dieser Mensch hatte Macht über mich, der hatte saß am viel längeren Hebel und ich habe wirklich Tränen über Tränen geweint und den jetzt schon mehrmals zitierten Burkhard Kosminski angerufen und gesagt, wie sind eigentlich meine Rechte als Schauspielerin? Was darf der? Und da hat es mir wirklich geholfen, dass ich wusste, okay, was ist erlaubt? Was darf man mit mir? Und was darf man nicht mit mir machen? Und klar, ich habe den Vertrag verloren. Ich habe sozusagen karrieremäßig wusste ich nicht, ob das jetzt für mich ich habe schon geahnt, dass es nicht katastrophal sein wird, aber ich hatte sozusagen, ich habe was verloren, worauf ich mich gefreut hatte. Aber der Gewinn auf lange Sicht war groß. Und das war tatsächlich so unangenehm, diese, sage ich mal, MeToo-Erfahrung war, hatte ich einen Gewinn daraus zu merken, okay, es war klüger, es nicht zu tun. Ich bin mehr bei mir geblieben. Ich konnte diese und diese Rolle dann nicht spielen. Aber ich habe viele Frauen getroffen, die unter diesen Menschen gelitten haben. Und die waren schlechter aufgestellt dann als ich, psychisch, sage ich mal.
Zum Glück hat sich da inzwischen, glaube ich, einiges geändert, auch was das Aussprechen überhaupt solcher Erfahrungen betrifft.
Absolut.
Da ist zum Glück etwas in Gang gekommen. Und das bringt mich nochmal zu einer, glaube ich, ganz einfachen Frage, weil du beschreibst das im Buch auch so schön. Und das ist vielleicht erstmal überraschend, nämlich zu sagen, Kampfkunst ist im Grunde auf Harmonie ausgerichtet. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt. Die Kunst ist ja eigentlich das Gebiet, auf dem Konflikte ausgetragen werden, wo es auch krachen muss, wo es große Tragik gibt oder eben auch besonders sehr lustige Dinge, was dir auch wichtig ist. Nicht für die Komödie ist ja für dich die Königsdisziplin. Also das ist vielleicht erstmal ein überraschender Gegensatz, zu sagen, Kampf, Kunst ist Harmonie, Kunst ist der Konflikt.
Ja, ich habe ein Buch dazu gelesen, Der poetische Körper. Und das Lecoq heißt der schreibt darüber, dass, ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergeben kann, aber eine Bühnenausrichtung der Schauspieler oder wie Schauspieler zueinander auf der Bühne stehen, darf nicht in Harmonie sein, damit eine Spannung entsteht, weil Kunst ist Spannung, ist Konflikt, ist Auseinandersetzung, ist Reibung. So, und Kampfkunst ist aber eigentlich ja Harmonie, ist Yin-Yang, ist meine Energie nehme ich auf und sende dir meine Energie zurück. Das steht oft im Widerspruch zueinander, finde ich aber spannend. Aber merke ich auch, dass das manchmal im Widerspruch für mich zueinander steht, auch in mir, dass der Wunsch nach Reibung, nach Auseinandersetzung, nach intensivem Gespräch, nach das sehe ich aber anders, nach Argumentieren und dieses das Glas leer machen und sagen, was kannst du mir geben? Also meinem Meister zu folgen und zu sagen, okay, was hat der da mit mir vor? Erstmal mache ich mein Glas leer und ich vertraue dem, was er mit mir vorhat. Das finde ich gar nicht einfach. Aber das finde ich generell im Leben nicht einfach. Ne? Also schon als Kind fand ich es nicht einfach, Eltern, wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern? Also wie ist das mit Reibung und wann gebe ich mich meinem Gegenüber hin und sage, okay, er weiß besser, was zu tun ist?
Es ist ein Buch, ich glaube, das ist klar geworden, dass sehr viel von Werten handelt. Also gar nicht nur von Sport, nicht nur von Training, sondern eben die großen Werte, die wichtig sind, über die wir alle nachdenken. Das Buch ist im Komplett-Media-Verlag erschienen, muss man auch mal sagen. Natürlich sehr schön gestaltet übrigens. Ein richtig schönes Buch.
Meine Freundin Tina hat das gemacht.
Richtig toll und im sehr lesenswert, weil eben hier diese Dinge so schön ineinander greifen. Also Werte, Sport, Kunst, Familie auch. Da erzählst du auch sehr viel von deiner Familie. Aber besonders wichtig fand ich eben diese Werte. Und da würde ich jetzt mal sagen, wie ein Zen-Meister so am Schluss. Respekt, Demut und Dankbarkeit mögen sie immer deine Begleiter sein auf dem Weg zu dir selbst, der niemals zu Ende geht. Das war ein großes Vergnügen. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen
Lisa Maria Potter war bei uns und dir ein ganz tolles, erfolgreiches Jahr. Dankeschön.
Ebenso. Danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.